Irish Pub. Ich konnte es kaum glauben, als ich nach einer Serie von deutschen Schlagern, deren Höhepunkte ein Bett im Kornfeld und die kleine Kneipe darstellten, plötzlich Sweet Home Alabama hörte. Wie mochte sich dieser Song wohl hierher verirrt haben? Ich war noch am Grübeln, als meine Glückssträhne auch schon wieder abriss. Und der Wirt, der gebückt hinter der Theke hantierte, zur alten Stilrichtung zurückschwenkte. Außer mir schien kaum jemand von der Musik Notiz zu nehmen, obwohl sie so laut war, dass man sich schreiend unterhalten musste. Interessanterweise schien dem Gehörsadisten seine Auswahl selbst Schmerzen zu bereiten, denn ich durfte, musste keines der Stücke zu Ende hören. Nach spätestens zwei Strophen oder einer Strophe und einem Refrain brach die Musik ab. Manchmal begann das Stück für ein paar Sekunden von neuem, ehe der nächste zerstörerische Ohrwurm die Gaststube erschütterte. Ich war der Not gehorchend, weil es um diese Tageszeit im Umkreis von 20 Kilometern kein anderes geöffnetes Lokal gab, schon zum zweiten Mal hier. Aber beim ersten Mal vor zwei Tagen war mir keinerlei Musikberieselung unangenehm aufgefallen. Der Freitagabend war vermutlich vom hiesigen Ohrenarzt gesponsert, gemeinsam mit einem ortsansässigen Psychotherapeuten. Ich nahm mir fest vor, niemals womöglich an einem Samstagabend hier aufzutauchen und dann nicht nur meine Zeit, sondern auch mein Gehör totschlagen zu lassen. Saturday Night. Es musste die Hölle sein. Mir bot sich keine Alternative. Als einziges konnte ich die Wartezeit, zu der ich verdammt war, im Auto verbringen, in trauter Zweisamkeit mit meinem Notebook, ständig Gefahr laufend, von der Besatzung einer streunenden Funkstreifenbesatzung für einen Autodieb oder potenziellen Einbrecher gehalten zu werden. Etwas, das mir schon einige Male widerfahren war. Jedoch war das nicht diesem akustischen Overkill vorzuziehen? Immerhin konnte ich den Gesetzeshütern eventuell entgehen, wenn ich im Auto sitzend auf das Notebook mit seinem grell leuchtenden Display verzichtete und unauffällig im Dunkel blieb. Hier konnte ich den untauglichen Versuchen des Wirts, seine Gäste musikalisch zu verwöhnen, nicht entkommen. Ich wusste jetzt, was man hierzulande von einem Irish Pub erwarten konnte. Dass man hier nach 22 Uhr nichts mehr zu essen bekam, weil die Küche just um diese Zeit ihre Pforten schloss, wusste ich schon seit Mittwochabend, als mir die Kellnerin auf meine Frage, ob es irgendeine Kleinigkeit zu essen gäbe, als einziges ein gekochtes Ei anbieten konnte. Ich hatte das Ei genommen und genüsslich mit Salz und Pfeffer verspeist. Mittlerweile hatte die Dorfjugend das Lokal geräumt. Nur noch ein paar Mitdreißiger schrien gegen den Lärm an, als »All you need is love«, ertönte. Vor meinem geistigen Auge erschien jene denkwürdige Fernsehsendung, in der dieser Song vor mehr als 40 Jahren über Satellit weltweit verbreitet worden war und Weltruhm erlangt hatte. Ich sah die Beatles performen, Mick Jagger und ein paar andere Promis jener Zeit im Publikum. Was war nicht alles seit damals geschehen? Ich hatte die Schule abgeschlossen. Geheiratet, einen Sohn gezeugt, ein Studium begonnen, mich von meiner Frau getrennt, das Studium abgebrochen, als Musiker gearbeitet, einige mühsame Beziehungen hinter mich gebracht, mich in meine erste und eigentlich einzige richtige Affäre noch richtiger verliebt. Und dann hatte es fast 30 Jahre gedauert, bis ich erkannte, dass ich diese Frau noch immer liebte. »Was schreibst du da eigentlich die ganze Zeit?« fragte mich einer der anderen Gäste, als ich an ihm vorbei zur Toilette gehen wollte. »Eine Geschichte«, sagte ich. »Ich schreibe Geschichten.« »Worüber denn? Vielleicht gar über uns?« »Nein, nein«, sagte ich instinktiv. »Die meisten Leute mögen es gar nicht, wenn man über sie schreibt. Noch dazu in ihrer Anwesenheit. Sie empfinden das so, als würde man hinter ihrem Rücken über sie reden oder gar vor ihnen über sie tuscheln. Außerdem denken sie stets, dass man sie völlig falsch beschreibt, was verständlich ist, da sie sich ja nicht von außen sehen, wie ich sie sehe. Ich winkte freundlich und machte, dass ich zur Toilette kam. Auf dem Rückweg zu meinem Tisch wurde ich abgefangen. »Jetzt setz dich einmal zu uns und erzähl, was du da so schreibst«, sagte der Wortführer. Er mochte so um die 40 sein, eher klein, drahtig, und er sah nicht so aus, als würde er Streit anfangen wollen. Er lud mich sogar ein, mit ihm und seiner Runde etwas zu trinken, und als ich sagte, dass ich keinen Alkohol tränke, sah es für einen Moment lang so aus, als wäre er beleidigt. Doch ich hatte anscheinend etwas Überzeugendes an mir, denn er sah ein, dass ich die Einladung nicht ausschlug, bloß weil ich einen Fruchtsaft nehmen wollte. Am Tisch befanden sich noch drei Männer und eine Frau, und im Zuge des sich entwickelnden Gespräches erfuhr ich, dass sie just an jenem Tag Geburtstag hatte. Ich gratulierte artig und bekam dafür ein Stück Geburtstagskuchen. Immerhin besser als das hartgekochte Ei zwei Tage davor. Ich hätte nur zu gerne etwas über die Leute am Tisch erfahren, doch hier war ich der Fremdling, und so fragten sie mich aus, nicht ich sie. »Nun, ich schreibe Geschichten«, wiederholte ich. »Und wovon handeln die?«, wollte einer wissen. »Ich schreibe von dem, was ich sehe, was ich erlebe. Es gibt immer wieder reichlich Stoff für kleine Geschichten.« Sie wollten wissen, wo man meine Geschichten lesen könne, und ich erzählte, dass ich meine Werke bei einem Verlag ablieferte, der sie dann an die verschiedensten Zeitungen und Zeitschriften verkaufte. Meist wüsste ich gar nicht, wo etwas von mir erscheinen würde oder erschienen war. Sie gaben sich damit zufrieden, und für mich wurde es allmählich Zeit aufzubrechen, denn ich musste noch jemanden abholen. »Du musst jetzt noch nach Wien und dann noch quer durch die Stadt?«, fragte einer, weil ich preisgegeben hatte, in welcher Gegend ich wohnte. »Ja, ich werde gut eine Stunde brauchen«, sagte ich, »und es ist schon ziemlich spät, also dann.« Wir verabschiedeten uns voneinander, und ich versprach, dass ich wiederkäme, wenn mich meine Angelegenheiten abermals in diese Gegend führen sollten. Draußen atmete ich die kühle Nachtluft ein. Ich blickte hinauf zum Himmel, suchte Ursa Major, fand sie, und dann heftete ich meinen Blick auf Mizar, da, wo die Deichsel des großen Wagens, wie der hintere Teil der großen Bärin auch genannt wird, den Knick macht. Ich stand eine ganze Weile da, konzentrierte mich darauf, meine Gedanken an die ferne Geliebte zu senden, bis mir bewusst wurde, dass es hier bei mir 1 Uhr in der Nacht war, bei ihr schon 2 Uhr, dass sie sicher schon schliefe. Vielleicht träumt sie ja jetzt von mir, dachte ich. Dann schüttelte ich die aufkeimende Sehnsucht ab, stieg in mein Auto und fuhr los. Eigentlich war es in dem Irish Pub, das so irisch war, wie die Donau im Novembernebel blau ist, recht nett gewesen, dachte ich. Ich würde wiederkommen, zwangsläufig, irgendwann. Vielleicht an einem Sonntag. Dann würde ich womöglich ganz allein im Lokal sitzen, ohne Musik. Oder hatten die vielleicht gar am Sonntag ihren Ruhetag? Was dann?